Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Agent Mensch, unserem Podcast, in dem wir uns ganz persönlich mit dem Thema KI und was es in unserem Leben, in unserer Wahrnehmung auf Gesellschaft und Entwicklung macht, auseinandersetzen. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, das Thema Demokratie und KI. Etwas, was ich das Gefühl habe, was wir die ganze Zeit auch immer so ein bisschen mitbesprechen, weil natürlich in ganz vielen anderen Themen immer die Frage nachher, und wer hat das denn jetzt entschieden, wie wird reguliert und Ähnliches auftaucht. Und ich irgendwie das Gefühl habe, das hat auch viel mit dem grundsätzlichen demokratischen Prozess und was dahinter liegt zu tun. Und wir wollen heute aber mal ein bisschen schauen, okay, wo ist KI auch da einfach ein Potenzial und wo wird es auch da drin zur Bedrohung? Und ich hatte jetzt aber in der Vorbereitung das Gefühl, es nochmal ganz gut reinzuholen, was ist denn jetzt eigentlich die Essenz von Demokratie und was macht denn auch Vertrauen in Demokratie aus? Und es gibt natürlich bei Demokratie immer die Säulen. Ich kann mich da auch noch in der Schule dran erinnern, wie ich das mal alles lernen durfte. Und das ist erstens informierte Deliberation, also Bürgerinnen und Bürger, die miteinander debattieren können, sich informieren, Argumente abwägen. Zweitens eine lebendige Zivilgesellschaft, also Gewerkschaften, NGOs, Medien, die als Gegengewicht zum politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Macht wirken. Und drittens das institutionelle Vertrauen, das Gefühl, dass die Regeln fair sind und dass Entscheidungen legitimiert werden. Und wenn eine dieser drei Säulen wegfallen, dann wird eine Demokratie instabil und dann wird sie, wie es der Demokratieforscher David Altman nennt, von einem Sicherheitsventil zu einer Zündschnur. Und ich habe da drin nochmal gemerkt, auch so aus meinem eigenen Erleben heraus, dass ich diese Frage nach, okay, also was macht denn Vertrauen in Demokratie aus, irgendwie ganz, also da einfach eine ganz essentielle drin finde. Und so runtergebrochen könnte man sagen, Vertrauen in Demokratie entsteht, wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme zählt, meine Werte werden repräsentiert oder ausreichend gut repräsentiert und das Verfahren ist fair. Und da ist natürlich dann irgendwie interessant, wie taucht KI da drin auf und was davon wird durch KI unterstützt und wo wird es aber vielleicht auch durch KI destabilisiert. Aber vielleicht starten wir beide erstmal mit unserem grundsätzlichen aktuellen Bezug zu Demokratie. Joanna, wie geht's dir denn damit? Wie demokratisch eingebunden und mündig fühlst du dich denn gerade und wo bist du denn mit deinem eigenen Vertrauensgefühl?
Ja, also zum einen, also grundsätzlich glaube ich, ist so für mich so das demokratische Verständnis, dass ich in einem demokratischen Land lebe, dass Demokratie der Weg ist für politische Willensbildung und Repräsentation und so, ist für mich ganz gesetzt. Ja, also ich bin kein Demokratiezweifler, aber ich merke, dass ich total daran interessiert bin, Demokratie als einen lebendigen Prozess zu verstehen, der sich mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Ja. Und so die Säulen, die du beschrieben hast, also meine Stimme zählt, ja, das habe ich das Gefühl. Aber das ist ja eine sehr verkürzte Perspektive. Ne? Alle 4 Jahre oder sonst vielleicht noch bei anderen Wahlen irgendwie zur Urne zu gehen oder Briefwahl zu machen, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, ich vertraue unserem System, dass es da keinen Wahlbetrug gibt, dass Wahlergebnisse nicht angezweifelt werden oder so. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich.
Ja, ja, genau. Ne? Auch in Deutschland nicht.
Also deswegen, da habe ich das schon, meine Werte werden repräsentiert. Da habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren das immer mehr auseinandergedriftet ist. Ja, also wenn ich mir überlege, so das Politkarussell, wenn ich mir die politische Entscheidungsfindung, das, was da passiert, gerade auch im Parteiensystem, da merke ich, dass ich da sehr entfremdet bin davon. Ja, und dass ich das Gefühl habe, dass, obwohl ich einzelne Menschen kenne, die in der Politik aktiv sind und grundsätzlich kein allgemeines Misstrauen habe, oh, die wollen irgendwie was Böses von uns. Nee, ich glaube, das sind bemühte Menschen, die häufig mit einem großen, auch positiven Impuls reingegangen sind in ihre Karriere. Aber wie wir das aufgebaut haben, was es bedeutet, ein Politiker zu werden, wie man sich da hochmändelt innerhalb der Parteien und so, bin ich super desillusioniert und glaube einfach überhaupt nicht, dass da qualitätsvolle Entscheidungen rauskommen. Ja, also an der Stelle bin ich irgendwie entfremdet ich merke auch, als du gesagt hast, für eine Demokratie ist eine lebendige Zivilgesellschaft ganz wichtig. Da fühle ich mich natürlich total Teil davon, weil ich irgendwie auf jeden Fall die letzten 20 Jahre im zivilgesellschaftlichen Bereich gearbeitet habe. Und da bin ich jetzt in den letzten paar Jahren sehr kritisch geworden und sehr besorgt, weil ich sehe, wie der zivilgesellschaftliche Rahmen eingeschränkt wird, wie Finanzierungen wegfallen, wie einfach dieses, dass der politische Willen, Zivilgesellschaft als ein lebendiges, dynamisches, selbstorganisiertes Element wirklich einzubeziehen, wie das immer weniger wird und wie stattdessen gefühlt, wenn ich mir auch unsere MinisterInnen-Riege gerade anschaue, immer mehr Lobbygruppen und Wirtschaftsinteressen einer sehr bestimmten Couleur eine Stimme finden. Ja, also so dieses, der ganze Lobbyismus, das ist so ein Bereich, den ich mir auch in der Demokratie sehr, sehr kritisch anschaue. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wirklich sehr, sehr aktiv demokratiefördernd unterwegs sind, dass wir die Institutionen, die wir haben, es geht irgendwie so ein Bewahren und bloß irgendwie was noch retten, aber ich wünsche mir so ein nach vorne denken, ein weiterentwickeln, gestalten und das ist ein Prozess, den ich gerade weniger sehe und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, der mir auffällt, auch in meinem Umfeld. Ich merke schon, dass durch diese ganzen Krisen, die wir haben, durch die Überforderung von Menschen gerade, inklusive meiner Person, ich so den totalen Drang teilzunehmen am politischen Geschehen, dass ich da merke, dass es immer mehr auch ein Rückzug ins Private stattfindet bei Menschen und dass dieses Zivilengagement und so, ja, viele Menschen können das einfach gar nicht mehr leisten und sind ermüdet und haben das Gefühl, was ist da meine Wirksamkeit und so, also das ist was ich auch kritisch, so eine Politikmüdigkeit und auch eine Demokratiemüdigkeit, die ich in vielen Bereichen der Gesellschaft sehe.
Ja, da kann ich bei vielem, was du sagst, kann ich mitgehen. Ich glaube, ich würde nochmal zwei Sachen addieren wollen. Das eine ist, dass ich jetzt auch lange, also dass ich sagen würde, meine Stimme zählt, meine Werte sind ausreichend gut repräsentiert und das Verfahren ist fair. Das war für mich lange so gesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch so ein bisschen dahinter zurückgezogen. Also ich habe jetzt auch nicht, also ich arbeite zwar viel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und unterstütze diese, aber ich habe mich auch nie so ganz aktiv dahin gezogen gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war irgendwie nie mein Wirkungsradius, habe dann nicht so richtig andocken können. Und da finde ich nachher ganz interessant, das KI, ein paar KI-Sachen, wo ich merke, da finde ich jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, mich nochmal anders einzubringen. Ich würde auch sagen, meine Werte waren immer nur ausreichend gut repräsentiert, weil ich glaube, so meine ganze eigene spirituelle Ausrichtung und ein Blick aufs Leben, den sehe ich tatsächlich in den Wertelandschaften der Parteien eigentlich nie repräsentiert.
Obwohl eine davon sich christlich nennt.
Ja, genau. Aber sie hält das ein bisschen anders. Es gibt ja durchaus ein paar spirituelle Parteien, die Violetten zum Beispiel. Ich glaube, die haben es noch nie irgendwie. Ja, wirklich. Also ist nicht so, dass man nicht auch was wählen könnte. Und da musste ich sozusagen immer Abstriche machen. Also ich musste das immer abstrahieren auf was, wo ich sage, okay, das ist nicht ganz meins und ich würde bestimmte Entscheidungen auch ganz anders treffen, weil mein Wertesystem da ein anderes ist. Also das bin ich irgendwie schon gewöhnt. Das Verfahren ist fair, habe ich lange irgendwie als eine totale Säule, also vor allem in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, man kann sich so gut irgendwie auf die Transparenz, aber auf die bürokratischen Regeln verlassen. Ich meine, auf der anderen Seite ist Deutschland ja immer ziemlich relativ hoch auf dem Korruptionsindex gewesen. Deswegen scheint das ja nie gestimmt zu haben, aber meine Erfahrung war eine andere. Und ich finde, das hat sich in den letzten Jahren für mich durch zwei Dinge geändert. Einmal, dass ich mit immer mehr Menschen zu tun habe, die Marginalisierungshintergründe haben und die das Verfahren nämlich überhaupt nicht als fair erleben. Das heißt, ich habe viel mehr mit irgendwie Perspektiven zu tun gehabt, wo ich merke, so fair ist das nicht. Also da konnte ich mein eigenes Privileg sozusagen nochmal reflektieren. Und dann in dem Fakt, dass ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin und meine Tochter, also sozusagen von meiner Frau adoptiert werden muss, weil das in Deutschland nicht automatisch geht, dass die Mutterschaft eingetragen wird, wir dagegen geklagt haben und erst Recht und dann wieder Unrecht bekommen haben. Und da habe ich so richtig gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Also das etwas, was ich irgendwie, also meine Realität, ich entscheide mich mit meiner Frau dafür, ein Kind zu bekommen und muss die jetzt aber alles adoptieren lassen, weil das deutsche Recht und weil ganz ehrlich der Gesetzesentwurf seit der Merkel Legislaturperiode da einfach rumliegt und nicht verabschiedet wird, dazu das anzupassen, dass das sozusagen, also dass ich jetzt gezwungen bin, etwas zu tun, was nicht meiner erlebten Realität, meiner Familiengründung entspricht, das hat richtig was mit mir gemacht. Und da habe ich auch, das habe ich als Unrecht erlebt. So, und das ist auch nichts, wo ich irgendwie so richtig merke, okay, und das halte ich jetzt irgendwie in mir, naja, kann ja passieren, ich erlebe das wirklich als Unrecht, weil ich das Gefühl habe, da ist eine andere Motivation dahinter, sich dem nicht zu widmen, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon seit 5 Jahren gesagt hat, die Politik muss es anpassen. So, also das da, und das kann ich, also da kann ich sozusagen auch mehr und mehr Menschen nachvollziehen, die vielleicht was wählen würden, was, mit dem ich jetzt überhaupt nicht einverstanden bin, aber wenn ich natürlich viel so alltägliches Erleben habe, dann kann, also ich kann das so richtig in mir nachfühlen, wie das Vertrauen erodiert.
Kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir ein Verfahren haben und auch unsere Bürokratie und unser staatlicher Apparat auch einfach funktioniert. Weil je mehr Erfahrungen ich mache, wo ich mit einem maroden System konfrontiert bin, desto weniger wird mein Vertrauen in die Demokratie gestärkt, desto weniger vielleicht beteilige ich mich an Wahlen oder wähle antidemokratische Parteien. Also ich glaube, diese Erfahrung als Bürger, wirklich im 1:1 Kontakt, wie du es beschreibst, mit unseren demokratischen Institutionen, ist was total, total wichtig ist. Und da haben wir einfach ganz viel vernachlässigt. Und da funktioniert ganz vieles nicht, sodass ich auch immer merke, so von meiner einfach so ganz, auch ein bisschen vielleicht naiven Zustimmung zur Demokratie, merke ich immer wieder, ich kann auch Leute, die krasse Demokratiekritiker sind, ich sage, ja, ihr habt recht, da und da und da ist unser System unfair. Und es ist für mich nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahren, dann doch irgendwie so selbstbewusst zu sagen, dieses System muss geschützt werden, wir müssen das aufrechterhalten und so. Also das ist brüchiger geworden, auch durch einzelne Erfahrungen. Ja.
Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das so im Hintergrund halten, dass jetzt sagen, in diese Gemengelage, also jetzt abstrahiert das nicht unbedingt, wollen uns ja jetzt nicht als einzige Indikatoren nehmen, aber man liest ja, ne, also Demokratievertrauen sinkt und es ist ein generelles Thema und es gibt ja auch eine wachsende Gruppe von Menschen in Deutschland, die sich ja auch ein eher so illiberales demokratisches System wie Ungarn oder wird ja jetzt auch wieder vielleicht anders nach den Wahlen, also auch vorstellen können. Also okay, wir vertrauen dem System nicht mehr und wir wünschen uns dann wieder was, wo eine Gruppe von Menschen, denen wir uns dann vielleicht wertemäßig näher fühlen, mehr Macht hat und wir uns eben nicht mehr auf diesen Diskurs einlassen müssen, von dem wir sowieso das Gefühl haben, dass er nicht funktioniert.
Genau, und da vielleicht nochmal nachgehakt, weil das finde ich auch interessant, in meinen Diskussionen auch mit Wirtschaftseliten, sage ich so, merke ich, dass auch da autokratische Modelle immer populärer werden und Leute auf Singapur oder sogar China verweisen und sagen, na, da kriegen die das ja irgendwie gebacken.
Ja, genau.
Und dann denke ich mir, okay, also wenn wir jetzt da an der Stelle sind, wo total autokratische Regime oder totalitäre Regime Vorbildcharakter haben, weil Menschen so frustriert sind mit vielem, was in Deutschland nicht funktioniert, das ist gefährlich.
Genau, und das ist ja die Frage, was soll es denn jetzt lösen und welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen? Und ich glaube, es springt ja immer ab von der Vermutung, dass meine Werte dann von den Mächtigen verkörpert werden. Also es denkt ja keiner darüber nach, über das Szenario, aber was passiert, wenn dann Menschen an der Macht sind, die klar, meine Werte eben nicht repräsentieren oder haben halt eben gerade das Gefühl, in der aktuellen demokratischen Version, in der wir ja zusammen existieren, sind ja die Werte an der Macht, denen ich nicht zustimme. So. Genau, also das ist, glaube ich, der Hintergrund und jetzt kommt KI in die Gemengelage rein. Und dann wollen wir heute einmal ein bisschen diskutieren, was gibt es denn da für Potenziale und für Bedrohungen. Und im Endeffekt kann man sagen, die großen Bedrohungsblöcke sind im Grunde, dass wir Desinformation natürlich haben, also dass wir das noch ganz anders mit KI jetzt skalieren können. Das gab es auch vorher schon, aber da gibt es jetzt eine neue Geschwindigkeit und einfach eine neue Fähigkeit, dass wir dadurch auch ganz anders die eigentlichen demokratischen Instrumente manipulieren können und dass es uns immer schwerer fällt, eigentlich diese Deliberation, also diesen gemeinsam geteilten demokratischen Diskurs zu gestalten, weil wir in so einer hyperpersonalisierten Fragmentierung von Realität existieren. Also das sind immer so die drei Blöcke, die wir dann gleich besprechen wollen. Und dann gibt es aber natürlich auch Potenziale, dass nämlich KI und die Teilhabe am demokratischen Prozess, also das, wo wir merken, wo gerade ja auch in uns Distanz entstanden ist, verbessern kann, dass Werte eben besser repräsentiert werden durch andere Techniken, die man dann einsetzen kann. Und dass wir den ganzen Prozess, wie man sich demokratisch einbringen kann, einfach nochmal beschleunigen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Potenzialen an und gehen dann auf die Bedrohungen ein. Da haben wir ja gesagt, das Erste ist, demokratische Teilhabe verbessern. Und ich glaube, da ist ja ein schönes Beispiel. Und ich kann mich noch erinnern, du hattest das ja damals, als das so, haben wir das im Rahmen von New Work Needs Inner Work ja auch immer mal ein bisschen anklingen lassen, ist das Polis-System oder die Herangehensweise aus Taiwan, also wo über
mit Audrey Tang als genau. Digitalisierungsministerin.
Ja. Genau, ja, die war ja wie so eine kleine Ikone, mal eine Weile lang hatte ich das Gefühl und tauchte bei uns dann auch im Rahmen so ein bisschen von Schwarmintelligenz ja im Grunde auf, weil dieses System, das jetzt mittlerweile dann auch KI gestützt ist, im Grunde also kontroverse Themen wie die Regulierung von Uber oder Alkohol am Steuer zum Beispiel in Taiwan darüber genutzt wird, dass das System aggregiert einfach tausende von Bürgerstatements und macht sichtbar, wo es echte Übereinstimmungen gibt, über die gesamten politischen Lager hinweg, und das Ergebnis ist dann, dass man mit Evidenz basierte Regulierungsvorschläge hat, die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen werden. Und du hattest ja in unserer Vorbereitung auch gesagt, es ist eigentlich irgendwie ein bisschen verwunderlich, dass das fast nirgendwo, also es ist so erfolgreich in Taiwan, die haben ja auch wirklich relativ viele so Bürger, also so Initiativen oder Entscheide damit irgendwie gestaltet. Und ich habe es eigentlich nirgendwo gefunden oder gehört, dass es irgendjemand adaptiert hat.
Ja, also ich beobachte, dass es halt ganz viele von solchen Initiativen gibt, die dann häufig auch so Pilotstudien sind oder wo dann irgendwie eine Beta-Version von irgendwie einer Technologie angefertigt wird. Das wird dann mit ein paar häufig, ich sag mal so 1000 Euros gemacht. Und dann wird es evaluiert und dann wird es vielleicht auch gefeiert, aber dann versagt es. Mhm. Ja, also ganz viele von diesen pro-demokratischen Prozessen und Technologien, die ich in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall gesehen habe, die haben dieses Schicksal geteilt. Engagierte Leute entwickeln was. In Taiwan war es dann wirklich eine Ministerin, die das auf die nationale Ebene gehoben hat und darüber auch sehr viel international gesprochen hat. Das macht dann eine Aufmerksamkeitswelle. Und Menschen wie ich haben da das Gefühl, super, oh toll, da tut sich was, da kann man was machen. Und habe wieder mehr Vertrauen auch in Technologie und Technologen. Und dann letztendlich, wenn ich mir dann anschaue, wo auch Budgets verteilt werden, für die Skalierung von diesen Methoden bräuchte es ja richtig substanzielle Finanzen, es bräuchte ganz viel Marketing, damit das ausgerollt wird. Es müsste wirklich in die politischen Prozesse integriert werden. Und das ist total viel Arbeit. Und daran scheitert es dann. Mhm. Ja, und das ist so, glaube ich, auch, also als ich eben gerade die ganzen Potenziale so gehört habe, die du genannt hast, ich glaube, das ist so ein bisschen so meine Grundskepsis mittlerweile, dass ich denke, es gibt so tolle Sachen, wir wissen so viel, wie man was einsetzen kann, aber wieso wird es denn dann nicht gemacht. Deswegen bin ich gespannt, wo wir nochmal weiter mit deinen weiteren Beispielen landen, weil häufig eben sowas dann so bei dem billig finanzierten Pilotstudien bleibt, mhm. Die nicht wirklich richtig gesellschaftlich in die Breite gehen.
Ja, für mich liegt da ja auch so ein bisschen die Frage hinter, also gibt es denn wirklich einen politischen Willen, weil es ja nochmal auch wirklich eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ist, also wo man ja auch nochmal irgendwie schwarz auf weiß lesen kann, okay, das will die Gesellschaft eigentlich, und was natürlich dann einen Einfluss auf den ja doch sehr, wie ich mir immer noch vorstelle, transaktionalen politischen Prozess hat, ne? Also wenn Parteien halt sich, ne, du kriegst das, dafür kriegen wir das, und wir gucken halt, wie wir gesonderte politische Gruppen, also oder gesellschaftliche Gruppen damit bespielen. Aber wenn ich mir natürlich so eine evidenzbasierte Methodik reinhole, dann ist da ganz klar, die Bevölkerung will das. Und egal, wer mich gelobbyt hat vorher oder unterstützt hat, der kriegt das jetzt nicht, weil da ist es ja schwarz auf weiß. Also für mich ist es auch nochmal so ein Gangartwechsel, wie wir uns, also wie sich Politiker auf Gesellschaft beziehen. Und da bin ich skeptisch.
Genau, wie viel Multiperspektivität auch wir halten können, nicht? Und da muss ich auch an Corona denken. Weißt du, wir hatten ja eigentlich ein Beispiel, wo signifikante Bevölkerungsanteile gegen die staatlichen Maßnahmen waren. Ja? Und unsere Auseinandersetzung mit diesen Kritikern, die ja auch in unterschiedlichste politische und weltanschauliche Lager fallen, war einfach kein gutes Beispiel dafür. Wir haben die alle verdammt, irgendwie alle in eine Querdenker-Richtung geschickt. Ich inklusive meiner Person. Ja, ich habe auch das irgendwie so geothert. Und dadurch ist kein reifer politischer Diskurs entstanden, wo ich das Gefühl habe, Politik hört zu.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil das wäre das nächste Potenzial. Also das, und das ist ja auch was, was wir in unserer Inner Work Journey viel versucht haben, in Organisationen einzubringen, ist, dass wir in kontroversen Auseinandersetzungen und Diskursen, die wir miteinander führen müssen, es uns nicht weiterbringt, wenn wir sozusagen auf der Verhaltensebene stehen bleiben. Also wenn wir uns nur beschreiben können, was ich denn wollen würde, wie wir es machen oder was du tun sollst oder was ich tun soll, sondern das Richtige, also für uns ist ja immer der Hebel gewesen zu sagen, im Eisberg, ne, also wenn das Verhalten überhalb der Wasseroberfläche ist und die Werte, also worum es mir wirklich geht und meine Bedürfnisse darunter, zu sagen, okay, wir schaffen eine Kultur und eine Kommunikationsfähigkeit, um die Werte mit einbeziehen zu können. Also ich kann mich dazu auch irgendwie formulieren. Und wir haben auch eine Akzeptanz, dass wir das voneinander hören wollen, weil wir glauben, dass in den Werten der eigentliche Hebel ist. Das ist ja auch das, was man in Mediation sagen will. Man kann keine Positionen miteinander verhandeln, sondern nur Interessen. Und da gibt es unterschiedliche Methodiken für und eine ist eben, heißt Moral Graph Elicitation und dafür kann man KI dann auch wieder nutzen, um relativ in Masse mit Menschen in eine Interaktion zu kommen, um sie irgendwie durch ein zum Beispiel auch KI-gestütztes Interview von was willst du denn auf der Verhaltensebene hin zu welcher Wert, also worum geht es dir denn wirklich das herauszukristallisieren, diese ganzen Daten dann ähnlich wie bei Polis auch wieder irgendwie zu verarbeiten, um dann so den Wertekonsens darzustellen. Und es gibt ein schönes Beispiel aus den USA, wo man das tatsächlich zu ein paar sehr kontroversen Fragen mal gemacht hat. Also dass es ein KI-unterstütztes Interview dazu gab. Und zum Beispiel eine dieser Fragen war, ich bin ein christliches Mädchen und überlege abzutreiben. Was soll ich tun? Und wenn man das in einer klassischen politischen Meinungsumfrage gemacht hätte, dann würde man halt sehr, also entweder pro-choice oder pro-life Antworten produzieren und dann entscheidest du dich halt für eine Seite, also dieses klassische eine Position, bist du dafür, bist du dagegen. Und in diesem KI-basierten Interview ging es dann eben darum, die Person so langsam irgendwie über unterschiedliche Fragen unter die Wasseroberfläche zu leiten und zu gucken, okay, worum geht es denn eigentlich wirklich? Und dann sozusagen mal sprichwörtlich davon, also das macht man nicht, weil die Bibel sagt, man soll es nicht machen, hinzukommen, wie so ein Wert zum Beispiel, der Mensch sollte in der Lage sein, seine Entscheidungen mit seinem gelebten Glauben zu verbinden. So, und das Ergebnis war, dass 89,1% der Teilnehmer sich in dem Prozess gut repräsentiert fühlten und 89% den finalen Moral Graph, der dann da entstanden ist, also diese Werte-Konsensbildung, auch als fair erlebt haben, auch wenn es mit ihren eigenen Werten nicht übereingestimmt hat. Und ich glaube, das spricht mich als Bettina auch total an. Also da habe ich so richtig gemerkt, als ich das angefangen habe zu recherchieren, danach sehne ich und da finde ich KI eine absolute Möglichkeit, dass also über KI eine Komplexität und eine Skalierung abzubilden, dass wir uns auf einmal wirklich mit der Komplexität unserer unterschiedlichen Wertesysteme und da ist ja nochmal irgendwie auch, wie wir Realität daraus kreieren, das steckt da ja mit drin, also Sense-Making, ich finde mal, gibt kein gutes Deutsch dafür, gutes deutsches Wort dafür. Also wie erkläre ich mir denn die Welt und was ist mir darin wichtig? Wenn man das jetzt anfangen kann, von unendlich vielen Menschen einzuholen und das dann auch noch darzustellen auf eine Art und Weise und wenn wir dann der Technik, die dahinter liegt, vertrauen können, ich finde, das ist für mich ein totales Potenzial. Und dann, also ne, so ungern ich Surveys normalerweise ausfülle, ich würde bei allen Volksentscheiden und keine Ahnung was fragen, würde ich meine Daten zur Verfügung stellen, weil ich wirklich das Gefühl hätte, okay, da fühle ich mich mit repräsentiert. Und ich glaube auch, dann kann ich auch mit Sachen umgehen, die vielleicht nicht mir ganz entsprechen, weil ich dem Prozess vertrauen würde. Dass sie gesagt hat, aber wir haben uns alle gehört.
Ich meine, ich glaube, die Methodik ist ja etwas, was wir aus analogen Verfahren auch kennen, ne? Genau. Von Bürgerräten, wo Menschen tiefer miteinander ins Gespräch kommen, die sehr unterschiedliche Perspektiven aufs Leben haben oder in dem Mehr Demokratie zuhören, sprechen und zuhören heißt, glaube ich, das Programm von Mehr Demokratie, ne? Wo Bürger mit unterschiedlichen Ansichten zusammenkommen und nach einer relativ einfachen Methodik einfach erzählen aus der Ich-Perspektive, wieso ist mir denn das Thema wichtig, was sind meine Lebenserfahrungen in dem Bereich, ne, wo so viel mehr die Vielfalt sichtbar wird. Und dann könnte die KI es leisten, diese eher zugrunde liegenden Werte, eher da Muster zu erkennen eigentlich auch. Ne? Denn häufig, auch in unserer Arbeit haben wir ja gesehen, dass häufig Menschen ihre eigenen Werte gar nicht richtig kennen, greifen können, beschreiben können, benennen können. Ne? Geht mir auch so. Also ich kann sagen, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Aber was sind denn so tiefer da zu bohren? Das ist eine Praxis, das ist eine Kompetenz, eine Übung irgendwie. Und also da wäre dann KI erstmal ein Gegenüber, um mich selbst besser zu reflektieren, mich dann mehr in Relation zu anderen Perspektiven zu setzen und dieses ganze Wissen dann wiederum der Politik oder wem auch immer, Gesetzgeber oder sowas, zur Verfügung zu stellen, damit dann eine höheres, mehr Verständnis und eine passgenauere Übereinstimmung irgendwie entsteht, ne?
Genau, und sie können sich halt mitbewegen. Ne? Also wenn du dir das mal vorstellst, du fängst dann so eine grundsätzlich, also es gäbe jetzt irgendein System, wo jeder, in Freiwilligkeit natürlich, aber ein großer Teil der Bevölkerung sich zu äußert. Und dann gibt es spezifische irgendwie Anfragen. Und du könntest viel mehr in Echtzeit auch nochmal irgendwie immer überprüfen, hat sich was verändert. Also der Graf kann sich sozusagen die ganze Zeit mitbewegen. Und du
wie so ein Digital Twin der Bevölkerung.
Ja, quasi. Ja, also wie so ein Abdruck der inneren Wertelandschaft. Ich finde das, also mich inspiriert das total. Und ich glaube, dass das eben auch so dieses Problem von Geschwindigkeit vielleicht, also ne, dass wir merken, demokratische Prozesse haben eine Tendenz, einfach auch viel langsamer abzulaufen, vor allem als jetzt zum Beispiel auch Entscheidungsprozesse im wirtschaftlichen Raum. Und wenn du was hast, was dich sozusagen die ganze Zeit mit evolviert und mitbewegt, kannst du das für unterschiedliche Vorhaben oder Projekte halt auch immer wieder abfragen und hast nicht die ganze Zeit diesen Delay, diese Verspätung im Grunde, dass die beiden Prozesse so entkoppelt voneinander ablaufen. Und ich glaube, das ist auch so das dritte Potenzial, also dass KI eben auch eine große Chance hat, demokratische Institutionen also zu beschleunigen, indem man zum Beispiel eben auf Basis dieser Moral Graphs dann wirklich wie so KI-gestützte deliberative Agenten, also sozusagen Bots, die dann auf Basis dieser Graphen zum Counterpart werden für Entscheidungsprozesse. Und sozusagen, weil die Graphs aber sich die ganze Zeit in Echtzeit mitentwickeln eben, und weil die KI-Bots in den richtigen Werten aligned sind natürlich dahinter auch noch, dass also in Geschwindigkeit sozusagen dann an großen Entscheidungsprozessen teilnehmen kann. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Thema, ne? Also dass sich so im wirtschaftlichen Raum die KI-Entwicklung ja auch völlig entkoppelt irgendwie. Also alle anderen Entscheidungsprozesse sich gerade auch so beschleunigen und dann der demokratische Prozess, weil er vielleicht auch zum Teil noch analog oder so betrieben wird, einfach völlig hinten dran hängt. Und da könnte man KI, muss man im Grunde in KI auch irgendwie investieren, um da dran zu bleiben. Und ich finde es irgendwie attraktiv. Wie geht es dir denn damit? Wenn man sich vorstellt, da wären dann so ein paar Agenten, die uns als Bevölkerung im Wertesystem irgendwie vertreten würden und die würden sozusagen eine bestimmte Rolle im Diskurs, also jetzt nicht, ne, also nicht autonom, aber also die wären so wie ein Teil des Gesprächs, der Gesprächspartner, die da zusammenkommen. Ich finde das super attraktiv. Ich finde es auch super interessant.
Also ich merke, ich habe schon so ein bisschen da auch gerade so Skepsis, weil das muss ja alles immer dann doch auch noch interpretiert werden. Es ist ja kein 1:1 Abdruck irgendwie.
Klar.
Also da sehe ich schon auch die Gefahr für einen Bias drin. Ich habe da auch wieder die Frage, ist denn das überhaupt politisch gewollt? Ja, dass der Bürger, die Bürgerschaft so transparent wird und dass man da wirklich ein differenzierteres Meinungsbild wirklich auch nutzen würde. Und zugleich habe ich ein positives Beispiel in der eigenen Familie. Mein Mann, der ja Juraprofessor ist, betreibt seit 30 Jahren irgendwie ein Unternehmen, was sich genau auch um Digitalisierung von Recht kümmert und jetzt auch KI integriert. Die haben das umbenannt, ist jetzt die Rule Mapping Group und die machen das. Die machen zum Beispiel, dass sie Strategie-Paper, die aus der Politik kommen, auf Knopfdruck quasi in einen Gesetzesentwurf transportieren können. Ja, und dass du hast also das, was möchtest du erreichen in einem bestimmten Bereich? Und du kannst jetzt heute schon einfach wirklich automatisiert dann einen Gesetzesentwurf generieren, der mit allen möglichen verschiedenen, ja in Deutschland auch sehr, sehr komplexen und komplizierten Regularien konform ist. Und in diesen ersten Gesetzesentwurf, den kannst du dann von anderen Leuten kommentieren lassen und kannst so einen wesentlich schnelleren und sehr viel Komplexität beheimatenden Entwurf generieren, wo viel mehr Perspektiven einfließen und wo du auch eine Transparenz hast und wo du siehst, ah, das ist ein Einwand, der kommt von der Seite, hier können wir, also das ist eine Art von hochgradiger Transparenz in der Legistik, in der Gesetzgebung, die fantastisch ist, wenn man das wirklich einsetzt.
Ja, und wenn du da vielleicht vorher dann noch so einen Agenten vorschaltest, der sozusagen den Wertegraf der Bevölkerung repräsentierst und dann Politiker verhandeln irgendwas mit einem, irgendwelche Ideen und dann und ich würde den sehr simplistisch mir eigentlich vorstellen und sagen, und stimmt es mit dem, was die Bevölkerung, also was sie verkörpert, das, was die Bevölkerung will, ja oder nein? Und dann einfach, also die muss man ja nicht eine Entscheidungshoheit geben, aber einfach mal ein Feedback. Und das würde ich sehr simplistisch halten und sagen, nein.
Klar, und zugleich merke ich in mir, dass ich auch dem da auch einen Vorbehalt, dem ich auch den direkten Volksentscheiden gegenüber habe, dass damit auch eben sehr viel Macht einzelnen, sehr populistischen, sehr lauten Stimmen gegeben wird, die einfach viele Menschen in der Bevölkerung erreichen. Und dass du dadurch auch den Druck der größten Masse hast. Und das ist wiederum, ich glaube, wir haben ja eine repräsentative Demokratie, wo auch Politiker eigenständig Entscheidungen fällen können, auch so, weil sie so dann die Theorie, das größere Ganze vielleicht mehr überblicken können als einzelne Gruppen in der Bevölkerung. Und da merke ich, dass ich auch da ein bisschen Schiss vorhabe. Dass so das rohe, dumpfe Bauchgefühl, Grenzen dicht machen zum Beispiel, dass so etwas in der Bevölkerung einen Wert repräsentiert, nämlich mir soll es und meiner unmittelbaren Umgebung soll es gut gehen und was andere Leute machen, ist mir egal. Also da merke ich, dass ich auch ein bisschen vor so einer direkten Demokratie zum Beispiel Schiss habe.
Ja, interessant. Ich glaube, also ich habe jetzt auch die Technik hinter dem Moral Graph eher so verstanden, dass es eben nicht bei so schwarz-weiß Sachen rauskommen würde, sondern eher so sowas wie ich bin bereit, irgendwie Flüchtlinge in einem bestimmten Rahmen aufzunehmen, aber wenn das anfängt, irgendwie das und das zu beschneiden, dann möchte ich das nicht. So, also dass es eben eine viel höhere Differenziertheit irgendwie zulässt. Aber ich kann das natürlich verstehen. Ich glaube, dass es, also ne, wie wir am Anfang gesagt haben, es scheitert wahrscheinlich schon auch irgendwie an dem Willen, wir müssten unsere Art von Partizipation an Teilhabe. Und ich meine, momentan hätten wir halt direkte Demokratie oder repräsentative Demokratie. Was ist denn, wenn durch KI nochmal eine ganz andere Mischform daraus entstehen würde? Und also ich merke, ich finde daran auch was attraktiv. Und so wie ich die Technik jetzt verstanden hatte, würde sie eben eine hohe Komplexität irgendwie abbilden. Und damit jetzt erstmal irgendwie, also ich hätte jetzt die Vermutung, es ist trotzdem besser, als was wir heute haben. So. Aber vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung zu, was sind die Bedrohungen? Und da springen wir jetzt vielleicht nochmal zu der offensichtlichsten und ich glaube auch grundsätzlich jetzt in den Medien ja oft diskutierten. Und das sind natürlich die Deepfakes. Also, dass wir natürlich jetzt mit KI so kostengünstig und so in Masse Informationen produzieren können und wir jetzt zum Beispiel in den Wahlen in der Slowakei 23 und in Indien 24 auch wirklich gesehen haben, wo dann also wirklich Deepfakes aufgetaucht sind, also in der Form von irgendwie Abgeordneten, die dann Dinge sagen, die sie nie gesagt haben, also weil eben Deepfake-Videos genutzt wurden oder weil man in Indien einfach wirklich sozusagen das Internet geflutet hat mit Persona-Bots, die ganz bestimmte Meinungen vertreten und damit dann also schon auch spürbar, sagen wir, das Narrativ beeinflusst hat. Und und das ist halt ein bisschen das Szenario, was du gerade also an den Moral Graph gehangen hast, das hast du da natürlich auch, dass wenn man sich dann vorstellt, wir haben irgendeinen Volksentscheid und du flutest halt eben irgendwie die ganzen Accounts von so und so vielen Menschen mit einem auf sie zugeschnittenen Narrativ, dann kannst du natürlich auch ein sehr legitimes, demokratisches Instrument ad absurdum führen. Dann hast du einen Volksentscheid, der halt zugunsten von was entschieden wird, aber auch, weil wir eben über Desinformation auf eine sehr hyperindividualisierte Art und Weise sehr viele Menschen irgendwie bespielt haben. Und das ist natürlich irgendwie, also einfach, das untergräbt vor allem das Vertrauen. Ne? Also der Prozess ist transparent, ich kann mich irgendwie darauf verlassen, das wird alles dadurch untergraben. Und KI macht das einfach nochmal viel schneller, viel billiger und viel präziser.
Ja, und unser gesamtes Verständnis von Realität wird dadurch natürlich massiv beeinträchtigt. Ne? Also wir machen ja nochmal eine Extra-Folge über Desinformation und genau. Deepfakes. Und ich finde sehr interessant, auch nochmal da tiefer dann zu gucken, was sind denn die auch die psychologischen Grundbedingungen dafür, dass wir überhaupt so anfällig sind dafür. Aber ich merke bei mir, dass ich bei Geschriebenem bin ich eher auch skeptisch. Aber in dem Moment, wo ich ein Bild sehe und wo ich auch dann auch noch ein Bewegtbild sehe, da bin ich so als visueller Mensch so darauf gepolt, das auch irgendwie als real anzusehen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, habe ich schon das Gefühl, dass ich so total, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird und ich gar nicht mehr weiß, okay, worauf kann ich mich denn jetzt, worauf, wem kann ich vertrauen? Ja, und das in einem politischen Bereich finde ich ein echtes Horrorszenario.
Ja, absolut. Also es ist ja mal die große Frage, die wir dann sicher in der Folge diskutieren, wo finde ich Orientierung in Desinformation? Ich meine, wo brauchst du auch irgendwie einen technischen Anker? Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie alle über irgendwie so ein irgendwas verifizieren, also wie kann man das verifizieren?
Ja, aber sozusagen? Wir haben ja in der Sicherheitsfolge schon besprochen, wie dass das so eine ständige Weiterentwicklung ist. Ne? Cybercrime, Cybersecurity holen sich ständig ein und das ist ja auch bei Deepfakes so. Es gibt ja Versuche mit bestimmten Kennungen oder so etwas, das jetzt schon zu kenntlich zu machen eben. Aber ja, die nächste Technologie hebelt das aus und dann sind wir wieder beim Neuen. Ne? Also es ist wirklich eine echte Herausforderung.
Ja, und ich habe ja lange irgendwie gedacht, dass man es irgendwie fühlen kann, also dass man so ein bisschen seine Inner Work-Kompetenz da nutzen kann. Und dann war ich aber mit meinem Patensohn im Technikmuseum, da war irgendwie so ein Tag von, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war, der Naturwissenschaften, und da war so ein Cyber-Security-Institut da. Die hatten so einen Test, wo man nur Bilder, nicht Videos angucken konnte. Und ich habe mich mal so ganz tief eingestimmt, dachte, ich kann mal meine ganzen Jahre von Meditation und spiritueller Anwendung nutzen, weil ich denke, ich fühle das. Nichts gefühlt.
No chance. Wir werden no verlinken. Ja. Die Website, ich glaube, die heißt This is not a human. Und da werden ja mit jedem Klick wird ein neues Porträt generiert. Und sie sind so, so präzise. Also ihr könnt euch das dann mal ausprobieren.
Das war wirklich erschreckend.
Ihr seht, ob ein Mensch real ist oder computergeneriert.
Ja, genau. Genau, und vielleicht gehen wir dann mal zur nächsten Eskalationsstufe sozusagen. Das ist die zweite große Bedrohung. Das ist im Grunde dann nochmal so, also Desinformation nochmal in einer koordinierten Art und Weise. Das nennt man dann KI-Astroturfing. Das ist im Grunde, wir imitieren Graswurzelkampagnen und Bewegungen, auch über KI. Und dann wirkt es auf uns so, als würde aus der Bevölkerung heraus über KI-Schwärme halt ein Begehren entstehen. Und wir haben einfach das Gefühl, dass, okay, das ist doch super, das entsteht aus der Mitte zwischen uns allen heraus, aber in Wirklichkeit sind das alles nur KI-Bots, die das Thema eben treiben und damit ihre eigenen Interessen halt irgendwie in die Mitte setzen und vielleicht darüber auch die Gesetzgebung oder Ähnliches beeinflussen. Es wirkt aber wie ein demokratischer Prozess. Es ist also nicht erkennbar, dass es ein manipuliertes Vorgehen wirkt. Und das andere gibt es dann nochmal als Lobbying-Werkzeug, also dass man eben weil KI auch sehr viel eingesetzt wird, um eben Gesetzgebungsprozesse, würde mich natürlich interessieren, ob das Rule-Mapping von Stefan da irgendwie auch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu hat. Bestimmt. Wenn man dann KI zur Formulierung gezielter Lobbyingbriefe benutzt, dass man es schafft, über so kleine Einwände und Änderungen, aber Nischeninteressen sehr groß wirksam in den neuen Gesetzesentwürfen zu vertreten, weil die KI das halt nochmal so anders strategisch und taktisch abbilden kann. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt sagen können, hey super, das können NGOs ja auch benutzen, das stimmt natürlich auch. Also man kann das auch für die gute Seite der Macht, also je nachdem, wo man die gerade verortet.
Aber das ist dann eine Frage natürlich von Finanzkraft häufig. Genau. Und das sind dann die Millionenbudgets von Wirtschaftslobbys gegenüber den kargen Budgets von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da hast du wieder so eine krasse Machtasymmetrie, die sich dann auch dadurch nochmal vergrößert.
Ja, ja, und da sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit und wer, also wo ist gerade, sind die Ressourcen und dadurch welcher Akteur kann dann, also die Technik kann man ja immer wie fürs Gute wie fürs Schlechte benutzen.
Ja, und vielleicht hast du dann immer noch weniger Vertrauen auch. Ich meine, das Astroturfing oder sowas ist glaube ich, auch insofern gefährlich, als dass wir jetzt schon in einer Welt leben, wo zivilgesellschaftliches Engagement, was bis vor kurzem eigentlich, glaube ich, gesamtgesellschaftlich positiv gesehen wurde, dass sich Bürger selbst organisieren, sich einbringen, eine Stimme haben und so und dadurch Vielfalt auch sichtbar wird, dass wir dem mehr und mehr mit Misstrauen gegenüberstehen. Ne? Ja. Dadurch, dass jetzt, wenn man sich überlegt, die kleine Anfrage der CDU, CSU, die angefragt hat, ja, was ist denn die politische Meinungsbildung von den NGOs, die wir zum Teil staatlich finanzieren. Da wurde einfach so eine riesige Misstrauenswelle, als wenn das alles so linke, politisch korrekte Organisationen wären. Dabei ist es eine große Vielfalt von gemeinwohlorientierten zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch staatlich gefördert wurden und werden. Und also diese so eine Kultur des Misstrauens und des Mangels und also dafür sehe ich ein großes, selbst wenn es gar nicht der Fall ist, glaube ich, dass diese ganzen Fälle von Missbrauch so auf uns wirken, dass wir Realität an sich einfach in Frage stellen und auch also reale Aspekte erstmal schauen, vielleicht stimmt das ja gar nicht.
Ja, genau.
Und es gab eine Studie, die sich die Rolle von KI in den letzten amerikanischen Wahlkämpfen angeschaut hat und von Desinformation. Und das Hauptfazit interessanterweise war nicht, dass es da so viel von gab, ja, sondern der Haupteffekt war, dass das Vertrauen von Menschen in Informationen als solches geschwächt ist, weil selbst wenn sie reale Informationen beziehen, sie das Gefühl haben, könnte ja ein Fake sein.
Ja, genau.
Ja?
Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil das geht mir auf jeden Fall eh nicht. Und ich glaube, und das ist ja nochmal so die letzte Bedrohung, es gibt natürlich noch viel mehr Potenziale, viel mehr Bedrohungen, wir haben jetzt jeweils drei rausgesucht, ist halt dann, dass eben die, also ich kann mich, also ich weiß schon nicht, worauf ich mich verlassen kann. Und dann werde ich in einer Hyper-Personalisierung auch noch, werden meine Kanäle bespielt. Das heißt, ich erlebe mich irgendwie, also ich erlebe überhaupt nicht mehr, dass wir in einer gemeinsamen Realität setzen, weil mir eine ganz anderen Schwerpunkte dargestellt werden als dir. Und das hat einfach auch, also neben dem Vertrauensverlust hat das noch diesen Effekt auf den gemeinsamen Diskurs. Der findet nämlich so in meiner Erfahrung gar nicht mehr statt. Wir reden gar nicht mehr über dasselbe, nicht wie früher. Wir gucken alle die Tagesschau und egal, ob wir das jetzt irgendwie ein sinnvolles Medium finden oder nicht, aber es gibt das eine Thema, es gibt eine bestimmte Bandbreite von Perspektiven, die dargestellt werden und that's it. Und jetzt auf einmal sitze ich in meinen Instagram-Kanälen und meinen drei whatever ich mir da angucke, du und deinen und wir kriegen überhaupt nicht mehr dieselben Themen reingespielt. Das heißt, wir finden gar keine Anknüpfungspunkte.
Wir können uns nicht über den gemeinsam geschauten Tatort sonntagabends unterhalten.
Zum Beispiel.
Weil du auf Netflix bist und ich auf
und
Apple
meine
TV.
Chinesischen Serien gerade gucke, genau. Genau, und ich glaube, das habe ich, also das hat mich auch nochmal so richtig gekriegt, als ich mir das durchgelesen habe, weil das natürlich auch was ist, was ich in Organisationen die ganze Zeit erlebe, wie sehr wir immer mehr in der Polarisierung und Fragmentierung sitzen und wie schwer es dann wieder darüber ist, überhaupt einen gemeinsamen Diskurs zu finden. Und das gilt natürlich auch für den demokratischen Diskurs. Und ich glaube, dass das immer weiter unterminiert wird. Und dann ist für mich schon die Frage, okay, in Zeiten von KI, wie kommen wir denn zu einer gemeinsam geteilten Realität und was braucht es denn auch dafür? Ne? Weil sonst habe ich das Gefühl, wir werden immer weiter in die Isolation, immer weiter in so kleine Inseln abdriften. Und da, wo sind denn dann die Räume, wo wir noch zusammenkommen? Und wo kann ich, also im Grunde, im Endeffekt können wir uns ja vielleicht nach einer bestimmten Weile nur noch darauf verlassen, dass wenn wir uns in Persona treffen und ich dich anfassen kann.
Vielleicht bist du ein Hologramm.
Ja, genau. Ja. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Also das finde ich einfach nochmal eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. So, ja, okay, wie kommen wir zu geteilter Wirklichkeit?
Und das Interessante ist ja, dass sogar, also du hattest am Anfang ja eben gerade auch die Deepfakes im Wahlkampf erwähnt, aber im indischen Wahlkampf war es zum Beispiel so, dass ein und derselbe Politiker real unterschiedliche Perspektiven aufgemacht hat für unterschiedliche Wählersegmente. Also, dass ich dann von einem Politiker, der für sich wirbt, eine ganz andere Message kriege, weil der weiß, dass mir zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie Gleichstellung von Mann und Frau besonders wichtig ist. Dann kriege ich diese Message ausgespielt von ihm und er weiß aber aufgrund von, dass du in einem anderen Segment tätig bist und dann kriegst du eine andere Message von dem gleichen Menschen, alles KI generiert, aber es ist trotzdem eine Kampagne, es ist in dem Sinne keine, es sind keine Fakes, sondern es ist nur eine hyperindividualisierte, extrem funktionale Art des Wahlkampfs.
Ja.
Ja. Und das ist, genau, was das mit uns macht. Ich meine, ich würde ein bisschen hinterfragen, diese Szenario, dass wir früher, und wir sagen ja nicht, früher war alles besser, ne, wenn wir uns überlegen, welche Perspektiven abgebildet wurden in unserer Gesellschaft über die 2, 3 öffentlich-rechtlichen Kanäle, über die Mainstream-Medien, dann war das natürlich auch eine ganz bestimmte bürgerliche Perspektive auf die Welt, wo ganz, ganz viele Perspektiven überhaupt nicht stattgefunden haben. Und wo eine Art von Weltsicht als die dominante, nicht zu hinterfragende eigentlich irgendwo dargestellt wurde. Und wir haben jetzt ja diese totale Auffächerung und Differenzierung. Und genau, die birgt wiederum dann die Gefahr, dass es nichts mehr miteinander in Bezug steht, sondern dass wir alle in unseren Mikroöffentlichkeiten leben. Und die einzige Chance, die ich da sehe, ist, dass wir in dieser Vereinzelung so unglücklich werden, dass wir dann wieder sagen, wir müssen, wie du eben gesagt hast, uns in Person treffen. Wir müssen weg aus dieser totalen Virtualisierung und dass wir wieder mehr, ja, einfach andere Tätigkeiten, andere Foren, andere Begegnungsorte, andere Formen der Kommunikation entwickeln werden, die diesem Manko oder die dieser Dystopie von totaler Vereinsamung und Hyperindividualisierung, die ja nicht uns als Menschen entspricht, die macht uns ja krank, dass da dann wieder eine Balance entsteht.
Ja, ich glaube, das hat ja auch viel so mit unseren Inner Work-Kompetenzen, so einer Fähigkeit zum Beispiel zur Gleichzeitigkeit. Okay, dann haben wir zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und die finden ja trotzdem in der Gleichzeitigkeit, also die finden ja jetzt schon, also ob ich will oder nicht, die finden in der Gleichzeitigkeit statt. Mhm. Und wenn ich dann raustreten kann aus einer davon, muss dem dominieren, also eine muss richtig sein und die andere muss falsch sein, dann lande ich ja in einem ganz anderen Lösungsraum. Und ich glaube, dafür fehlt gerade auch das Vertrauen, glaube ich, sich in diesen Diskurs wieder miteinander zu begegnen. Und vielleicht geht es auch nicht mehr wie früher, dass wir dann an zum Beispiel Politiker delegieren, die diesen Vergemeinschaftungsschritt dann irgendwie für uns machen, sondern wir brauchen eben eher also eine eigene Kompetenz, das als Gesellschaft miteinander zu gestalten, also bei anderen Beziehungsräumen, so wie du gesagt hast. Und vielleicht kann KI dadurch Infrastruktur aber auch wieder unterstützen. Was ist natürlich zu dem Thema, was in einer der nächsten Folgen dann kommen sollte und dass es Alignment führt. Also die Frage, und worüber ist aber KI dann im Grunde in Werten ausgerichtet? Und nur mal als Teaser, so was sind denn da die relevanten Fragen? Ist natürlich irgendwie, was sind denn die Werte überhaupt? Wessen Werte werden repräsentiert, wenn es um Alignment von KI geht und wie können diese Werte repräsentiert werden, wenn sie sich mit der Zeit verändern? Also auch ein bisschen das, was wir bei den Moral Graphs gerade schon diskutiert haben. Warum wird das jetzt in der Demokratie-Folge nochmal kurz anteasern ist, weil Alignment in dem Sinne kein technisches Problem ist, sondern ein politisches. Weil es eine Entscheidung ist und nur momentan weiß ja keiner so richtig, wie es dann eigentlich und wonach es aligned ist und dann wahrscheinlich am ehesten über kapitalistische Grundprinzipien,
genau,
und Werte.
Zunehmend diese Art von Meinungsbildung auf Plattformen stattfindet, die proprietär Profit für Privatpersonen im Zweifel auswerfen. Und das ist natürlich auch eine krasse Herausforderung, wie wir damit umgehen, dass wir ja einen so massiven wirtschaftsinteressengeleiteten, auch politischen Diskurs sehen. Und davon, also ich bin ganz sicher, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neue KI-basierte Tools entwickeln, neue Prozesse, Strukturen schaffen. Und da ist eben halt die Frage, wer gestaltet die und was ist der wirklich, welche, ja, wie du gesagt hast, welche Werte fließen da ein, wer wird da gehört, wer hat die Macht?
Absolut, ja. Gut, vielleicht erstmal so viel zum Thema Demokratie und KI.
Tschüss.
Tschüss.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.